Ladies and gentlemen, tonight, live from the limbo right into your subconscious minds, three fine young men from Germany, Benny, Paddy and Tom with Piratenplausch. How low can you go?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Piratenplausch. Heute sprechen wir über Inception.
Inception.
3, 2, 3, 4, entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug zum Limbo? Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Dream Berlin. Ich muss da was klären mit meiner Psycho-Ehefrau. Ich bin Träumer-Talent. Und hab den Kick verpennt. Und jetzt, bam! Das war richtig gut, ja.
Wir reden heute über Inception, einen Film von Christopher Nolan aus dem Jahre 2010. Und auch hier müssen wir eine ganz deutliche Spoilerwarnung aussprechen.
Spoilerwarnung!
Christopher Nolan hat den Film zwischen dem zweiten und dritten Batman-Film gedreht und nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben und den Film produziert. Der Film hat 4 Oscars bekommen und weitere 4 Nominierungen, darunter auch für den besten Film. Tom, erzähl uns doch mal die Handlung von Inception.
Und das ist gar nicht mal so einfach. Inception ist ein Science-Fiction-Heist-Movie.
Heist-Movie, der Name kommt aus dem Englischen. Das Wort Heist ist zu Deutsch Raubüberfall. Da geht es darum, dass die Hauptfiguren einen Raubüberfall planen und das ist sozusagen die Handlung des Films.
Und der Heist-Movie ist die Story, die das Ganze vorantreibt. Es geht um einen jungen Mann, Dominic Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio, der sich darauf spezialisiert hat, Informationen aus dem Unterbewusstsein von Menschen zu extrahieren. Und zwar macht er das, indem er mithilfe einer Technik in deren Träume eindringt. Und dann bekommt er die Aufgabe von einem reichen Geschäftsmann, in das Unterbewusstsein eines reichen Firmenerben einzudringen und dort eine Idee einzupflanzen, die sogenannte Inception. Und zwar die Idee, dass dieser Firmenerbe sein Firmenimperium auflöst, damit er kein Weltmonopol bekommt. Er stellt ein Team aus verschiedenen Mitstreitern zusammen. Das ist dann das Prinzip des Heist-Movies. Sie steigen dann in das Unterbewusstsein dieses Menschen ein, dieses Firmenerben, bauen auch mehrere Traumebenen ein, also gehen dann immer tiefer und versuchen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ist natürlich nicht ganz so einfach und sie haben mehrere Widerstände zu überwinden, aber sonst wäre es ja auch ein stinklangweiliger Film. Er erfüllt dann damit seine Aufgabe und bekommt dann seine Belohnung, die darin besteht, dass er, also Dominic Cobb, wieder zurück nach Hause kehren kann und seine Kinder wiedersehen kann.
Paddy, erzähl uns ein bisschen was über Christopher Nolan.
Christopher Nolan ist definitiv einer der ambitioniertesten und kreativsten Regisseure, die wir zurzeit haben. Er hat unter anderem die Dark Knight-Trilogie inszeniert und auch Filme wie Interstellar und Memento. Was all diese Filme gemeinsam haben, ist, dass Chris Nolan es liebt, komplexe Welten zu erschaffen. Und das sowohl auf einer menschlichen Ebene als auch auf einer intellektuellen Ebene. Inception ist der 7. Film von Christopher Nolan. Und Christopher Nolan liebt es und sieht es auch als seine Aufgabe, das Publikum herauszufordern. Das ergibt dann letztendlich immer einen sehr interessanten Film. Ich persönlich liebe Christopher Nolan über alles.
Er hat dich aber auch noch nie auf einen Kaffee eingeladen.
Ja, und ich bin stinksauer, wirklich.
Der Mann ist ein Visionär. Der bringt die Art des Filmemachens nach vorne.
Obwohl er ja wie Tarantino, da sind wir bei der Parallele zur letzten Woche, bei Inception noch analog gedreht hat.
Ja, die Art, wie er die Filme dreht, das ist ein eigener Stil, den er jetzt hat, aber den hat er sich selbst entwickelt. Und deswegen, das ist ein unverkennbares Markenzeichen von ihm. Und deswegen würde ich sagen, Visionär passt in dem Sinne.
Deception.
Also aufgepasst, ihr stinkenden Quallen. Wir segeln in einen Traum, welcher sich bereits in einem Traum des Träumenden befindet, der bereits schläft. Dann segeln wir in den Traum des Träumenden im Traum des anderen Träumenden, der im ersten Traum schläft, und wecken dann den Träumenden des ersten Traums, damit wir genug Zeit im dritten Traum haben, bevor der Träumende, der noch schläft, aufwacht und uns alle in den Limbus schickt. Klar soweit?
Christopher Nolan arbeitet jetzt schon seit mehreren Filmen mit einem Komponisten zusammen und das ist der allseits bekannte Hans Zimmer. Zusammen mit Hans Zimmer hat Chris Nolan eine Soundsprache und eine Musiksprache entwickelt, die prägnant ist für Chris Nolan Filme, die mittlerweile fast ein Klischee geworden sind. Dazu gehört auch Inception, der allseits bekannte Bra-Sound, der für episches Kino quasi ein Klischee geworden ist.
Übrigens 12 Posaunen, 4 Tubas und 6 Hörner.
Der Unterschied ist, dass in Inception dieser Sound eine Funktion hatte, die der Story geschuldet ist. Nämlich sobald der Traum anfängt zu kollabieren, beginnen diese wahnsinnig kraftvollen Bläser ihren Sound auszubreiten.
Und insgesamt hat das Lied von Edith Piaf, was immer wieder als Aufwachlied benutzt wird, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Soundtrack, den Hans Zimmer geschaffen hat. Je ne regrette rien von Edith Piaf ist, wenn du es super, super langsam spielst, sehr, sehr ähnlich zum Soundtrack.
Ja, dann stelle ich mal wieder die Frage in den Raum, was hat uns an diesem Film, an Inception, jetzt ganz besonders gefallen? Warum finden wir den so gut?
Ich finde einfach das Konzept des Filmes super spannend. Ich finde, dass dieser Film ungeheuer bildgewaltig ist. Und ich liebe vor allem auch das Ende, weil es eben so viele Fragen aufwirft.
Mhm. Ich finde, der Geniestreich dieses Films ist, dass Chris Nolan etwas genommen hat, was wir alle kennen, nämlich Träume, und es in einen unglaublich cleveren Film gepackt hat. Wir alle kennen die Seltsamkeit von Träumen. Wir alle kennen ungefähr, welche Gesetzmäßigkeiten in Träumen herrschen. Nämlich eigentlich gar keine, aber alles ist irgendwie mit, was wir kennen, was wir erlebt haben, so verbunden. Wir sehen Dinge und wir stellen sie erstmal nicht in Frage. Und er hat das alles genommen und daraus eine Welt erschaffen, mit der wir uns identifizieren können und trotzdem einfach nur staunen können. Das finde ich genial.
Mich hat von Anfang an, auch wie euch beide Jungs, die Thematik des Films ungeheuer interessiert. Ich finde die Idee, in Träume einzudringen, sich in Träumen bewegen zu können, unfassbar spannend. Mhm. Das Ganze verpackt in einer, wie ich finde, sehr spannenden Geschichte. Mhm. Mir gefällt der Stil des Films unglaublich toll. Und was er bei The Dark Knight auch schon geschafft hat, so, ich sag mal, schwerwiegend die Filme jetzt sind von der Thematik, kommt der Humor trotzdem nicht zu kurz. Mhm. Und dieser Film ist auf einer interpretatorischen und visuellen und künstlerischen Ebene einfach sehr vielschichtig. Hat bei mir zumindest ziemlich viele Assoziationen und Gedanken ausgelöst, über die man auch danach noch nachdenkt. Und das macht für mich einen echt guten Film aus.
Schön.
Bra! Deception.
Verzeihung, euer Aufgeschlossenheit. Ich, der Vizegeneral von Schloss Dragmore, habe eine Idee, Herr Zuglein. Vielleicht könnten wir mit Hilfe eines modernen Apparates die Gedanken aus dem Unterbewusstsein von Gummibären extrahieren und so an das Rezept für den Gummibärensaft gelangen. Oh, vergebungsvollster Herr, entschuldigt bitte. Todi ist euer ergebenster Diener und wollte keine Schwachsinnigkeiten von sich geben.
Bra!
Gehen wir eine Ebene tiefer und reden über die Schauspieler.
Ja.
Wer möchte?
Also Inception hat eine absolut hochkarätige Cast. Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Marion Cotillard und Michael Caine. Das sind alles gestandene Schauspieler und große Namen. Allen voran Leonardo DiCaprio gefällt mir extrem gut in dem Film. Mhm. Er bereitet sich immer sehr, sehr gut auf seine Rollen vor. Ich glaube, ich habe sehr, sehr selten einen Film gesehen, wo er mir nicht gefallen hat. Und auch in diesem Film, der sehr actionlastig ist, ist er aber trotzdem die Figur, die so viel Herz hat. Und er führt diese Gruppe von Schauspielern souverän als Hauptdarsteller an. Mhm. Speziell spannend finde ich die zwei Schauspieler Tom Hardy und Joseph Gordon-Levitt. Nicht nur, weil sie in dem Film eine kleine Piesack-Beziehung haben.
Das gefällt mir auch unheimlich gut. Mhm.
Sondern auch, weil beide nach diesem Film extrem durchgestartet sind. Noch mehr als vorher.
Ja.
Tom Hardy und Joseph Gordon-Levitt haben sich mit diesem Film zu Stammschauspielern von Christopher Nolan entwickelt. Davor war es vor allen Dingen Michael Caine, der in fast jedem Film seit Batman Begins Mitte spielt.
Zu Recht. Michael Caine ist großartig.
Absolut zu Recht. Tom Hardy und Joseph Gordon-Levitt haben nach diesem Film auch im nächsten Projekt von Chris Nolan mitgespielt, nämlich in The Dark Knight Rises.
Marion Cotillard doch auch, oder?
Stimmt, die war auch dabei.
Eigentlich sollte die Rolle Maul von Kate Winslet auch gespielt werden. Die hat aber abgelehnt.
Und Cillian Murphy gibt in diesem Film einer seiner feinsten Arbeiten.
Ja.
Danach kam auch viel geiles Zeug von ihm.
Genau.
Reden wir ein bisschen über das Handwerkliche und das Making-of.
Ja.
Christopher Nolan hat 10 Jahre gebraucht, um den Film fertigzustellen. Immer wenn er ein Projekt gemacht hat, kam er danach wieder zu Inception zurück und hat es verfeinert.
Es gab da durchaus mal Angebote oder Versuche, da war die Finanzierung aber noch nicht ganz geklärt. Und da hat er wohl gesagt, die ist in dem Film aber sehr wichtig, weil das Prinzip eines Traumes ist es, dass dort wirklich alles möglich ist. Was du dir vorstellen kannst im Traum, wird im Traum auch dann Realität. Und deswegen meinte er, ein Film, der sich mit so einem Thema beschäftigt, muss nach unendlichen Möglichkeiten aussehen. Der Zuschauer muss das Gefühl haben, sobald wir in den Traum einsteigen, da muss alles möglich sein. Was dann durch die Art, was dann da passiert, sei es im Café, wo um sie herum alles explodiert, oder dann die Straßen sich im 90-Grad-Winkel aufrichten und dann quasi die Welt übereinander steht. Das sind so Dinge, die er damit zeigen wollte und dafür hat er das Budget gebraucht. Und das finde ich aber auch, ist ihm total gut gelungen.
Bei Inception hat er seine eigene Traumerfahrung in den Film mit eingebracht und die mit allgemeingültigen Motiven vermischt. Zum Beispiel, wenn man im Traum stirbt, dass man dann aufwacht.
Oder fällt ganz allgemein.
Genau, dieser Kick, der beschrieben wird.
Bra! Deception.
Ja, ein wirklich toller Film, Mickey. Inception. Nur die Sache mit dem Totem habe ich nicht verstanden. Wenn ich nicht sehen will, ob der Kreisel umfällt, dann halte ich mir einfach die Augen zu.
In sehr, sehr vielen Szenen, die man im Film sieht, werden ganz viele Special Effects eingesetzt. Da musst du kurz den Unterschied erklären. Special Effects ist das, was real am Set passiert und Visual Effects ist dann das, was im Nachhinein dazugefügt wird, digital.
In der Postproduktion.
In der Postproduktion, genau. Da gibt es super viele Beispiele für. Die Lok, wenn sie in der ersten Ebene der Traumsequenz sind, wenn sie vom Flugzeug auf die Straße Downtown Los Angeles gehen.
Ja.
Diese Lok haben sie tatsächlich gebaut. Aus Sperrholz, Glasfasern und 1,5 Tonnen Stahl.
Ah, krass.
Auf ein Laster gestellt und dann last minute noch ein paar mehr Autos bestellt, die Lok zerstören kann. Und dann im Nachhinein digital die Straße aufgerissen.
Ach. Die sind so verrückt.
Das ist so eine Szene, wo ich als Zuschauer direkt gedacht hätte, ja, das haben sie computermäßig eingefügt. Da war ich mir ganz sicher. Krass, ey. Mhm. Mega spannend.
Selbst die Szene, wo Leonardo DiCaprio und Ellen Page in Paris in diesem Straßencafé sitzen. In dem Moment, wo Dom Cobb Ariadne erklärt, dass das alles nur ein Traum ist, explodiert um sie herum alles.
Mhm.
Was digital hinzugefügt wurde, war nur der Asphalt, der aufbricht und die Splitter, die sich nochmal zu kleineren Splittern verformen. Aber das Papier und auch in etwas sichererem Abstand die Glasscheiben, das Obst, selbst das Auto und das Motorrad, was in die Luft gewirbelt werden, ist alles echt und tatsächlich passiert.
Mhm.
Und sie haben riesige Sets aufgebaut. Sie haben diesen Hotelkorridor tatsächlich in ein Set gebaut. Nolan wollte unbedingt einen 30 Meter langen Flur. Dieser Flur wurde dann in 8 riesigen Ringen eingebaut, die sich dann zusammen bewegen konnten und rotieren konnten. Das Set wurde Monate vorher schon gebaut. Gordon Levitt hat tatsächlich seine Stunts selber gemacht, bis auf, glaube ich, eine kleine Sequenz. Aber der hat wochenlang dafür geprobt, genau zu wissen, okay, ich weiß, wie schnell sich das Set bewegt. Ich muss da mithalten.
Krass.
Sonst kann es ganz schnell sehr wehtun.
Ja.
Da das Ganze ja in der Schwerelosigkeit stattfinden soll, was ist zum Beispiel mit den Haaren von Ellen Page? Wie können wir das darstellen, dass die Haare in der Schwerelosigkeit schweben? Oder die Krawatten der Jungs? Wir machen es uns einfach. Die Ellen Page macht die Haare zurück und die Jungs stecken ihre Krawatten einfach unters Hemd. Fertig.
Nicht nur das. Ellen Pages Kostüm ist da ein direkter Verweis auf Hitchcocks Vertigo, wie ich gehört habe.
Ich glaube, über das Making-of von Inception könnten wir einen kompletten Podcast mit 200 Folgen machen.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber das zeigt einfach, wie krass viel Arbeit die sich gemacht haben, um das so echt wie möglich zu machen. Auch damit die Schauspieler einfach in der realen Situation das spielen konnten.
Mhm.
Wenn man diese Szene mit dem Zug sieht, was du eben schon gesagt hast, Tom, dann ist es fast, dass man heutzutage schon davon ausgeht, mhm, dass dieser Zug nicht echt durch tatsächlich Downtown Los Angeles fährt.
Ja.
Das Besondere ist ja, dass die Schauspieler die Gelegenheit hatten, in echt darauf zu reagieren und dementsprechend zu spielen und nicht von einem Greenscreen zu stehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt so tun, als würde da ein riesiger Zug auf mich zugerollt kommen. Es zieht sich durch den gesamten Film durch.
Du kannst heute extrem geil mit CGI Dinge faken, aber ich bin auch überzeugt davon, dass ein Zuschauer im Kino den Unterschied unterbewusst immer wahrnimmt, ob etwas CGI ist oder tatsächlich gefilmt wurde.
Ja.
Mhm.
Ich glaube auch.
Ja. Ich würde gerne über eine Szene noch kurz sprechen, weil die mich einfach jedes Mal wahnsinnig berührt.
Ja.
Und zwar ist das diese Aufwachszene von Dominic und Mal, nachdem sie jahrelang die Zeit im Limbus verbracht haben, dann wieder aufwachen und dann liegen sie beide auf dem Teppichboden ihres Hauses und es fällt so ein dunkelgoldenes Abenddämmerungslicht auf sie hinein. Und dieses Licht, diese eine Szene, mich macht das jedes Mal vollkommen fertig. Dieser ganze Schwermut, dieses langsame Aufwachen, dieses etwas loslassen müssen, dieses das nicht loslassen können. Wenn ich irgendwie aufwachen würde, auf dem Boden liegen und so ein Licht würde reinfallen, dann es wäre alles möglich. Da hat er, ja, wenn man so will, mit wenigen Mitteln, mit dem Licht etwas unglaublich Tolles, Berührendes erzählt.
Ja. Das ist ja eigentlich auch die Schlüsselszene des gesamten Films.
Genau.
Das ist der Grund für diesen Film. Also diese Szene löst die Handlung des Films aus.
Ja.
Das ist richtig.
Bra! Deception.
Okay, Moment mal. Mulan geht in einen Traum, um nochmal in einen Traum zu gehen, um eine Idee einzupflanzen mit jemandem, der sein Unterbewusstsein nicht unter Kontrolle hat? Hallo? Seid ihr noch ganz dicht? Das kann ja nur schief gehen. Okay, es reicht. Ich bin raus. Wir sehen uns chinesisches Neujahr.
Bra!
Gehen wir noch eine Ebene tiefer und reden ein bisschen über das Konzept und über
Inspiration.
Tom, erzähl uns doch ein bisschen was über die Namen der Figuren.
Es ist tatsächlich erstmal nur ein Name, der einen ein bisschen anspringt. Aber der Name der Architektin von Ellen Page gespielt, Ariadne, hat natürlich eine Bewandtnis. Ariadne ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Ariadne war dort die Tochter des kretischen Königs Minos. Und sie hat Theseus geholfen, das Labyrinth des Minotaurus zu bezwingen. Und zwar hat sie eben den sogenannten und mittlerweile sprichwörtlichen Ariadne-Faden gegeben. Den konnte Theseus am Beginn des Labyrinths irgendwo festbinden, konnte den Faden dann abrollen und hat dann später, nachdem er den Minotaurus getötet hat, aus dem Labyrinth damit auch wieder herausgefunden. Aber da Ariadne was mit dem Labyrinth zu tun hatte in der Mythologie und auch im Film, ist sicherlich nicht zufällig.
Ich fand das ein bisschen zu offensichtlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht.
Bisschen too much, ne?
Ein Fun Fact ist auf jeden Fall, dass die Vornamen aller Hauptfiguren, deren Anfangsbuchstaben Dreams Pay ergeben.
Ach, krass.
Aber fast jeder Name hat irgendwie noch eine weitere Bedeutung. Zum Beispiel Dom Kop. Dom ist ja das Wort für Zuhause in den meisten slawischen Sprachen. Und das Hauptziel von Leos Figur ist, nach Hause zu kommen. Mhm. Henry N. Cobb ist der Name eines bekannten amerikanischen Architekten, der hauptsächlich dafür bekannt ist, Wolkenkratzer zu bauen.
Ah, okay.
Marion Cotillards Charakter heißt Mal, M-A-L, eine Kurzform des Namens Mallory. Mal bedeutet schlecht, böse. Malheur bedeutet auch Unglück. Und sie ist ja einfach der Antagonist im Film.
Oh la la, Grand Malheur.
Als ich den Film das erste Mal im Kino gesehen hatte, als er rauskam, war ich zusammen mit einem Kumpel im Kino. Und wir sind rausgekommen und mein Kumpel hat einen sehr richtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, jetzt gibt's echt mal viel zu verdauen. Und das stimmt. Und das nach jedem Mal schauen. Egal, ja, wie oft man ihn schon gesehen hat, man muss ihn immer wieder verdauen. Und entdeckt immer wieder neue Ebenen.
Ja. Christopher Nolan hat sich Inspiration geholt bei sehr vielen Architekten und auch Künstlern.
Was ich toll finde zum Thema Inspiration, ist ein Aspekt, den Cobbs Frau im Traum, also später im Limbus, zu ihm sagt. Sie sagt irgendwann, choose your own reality. Was unabhängig davon, dass es um Träume geht, einfach die Frage danach aufwirft, okay, aber was ist eigentlich Realität? Also eine Inspiration oder eine Assoziation, die ich sofort hatte, ist tatsächlich, dass ich gedacht habe, es hat mich sehr an Kafka erinnert.
Ja.
Die ganze Situation, auch zum Beispiel jetzt für Fischer, also für die Figur, die von Cillian Murphy gespielt wird, hat was sehr Kafkaeskes. Das Hauptding von Kafkas Geschichten ist immer, dass die Protagonisten in seinen Geschichten Situationen erleben, die immer an einen Albtraum erinnern. Es wird nie explizit gesagt in keiner Geschichte, glaube ich, dass man sich in einem Albtraum befindet. Zum Beispiel in Die Verwandlung von ihm, wo der Hauptcharakter morgens aufwacht und sich in einen Käfer verwandelt hat und dann im Bett liegt. Und dann das Prinzip ist aber, dass diese Menschen in seinen Geschichten immer versuchen, rational und sachlich mit dieser Sache umzugehen. Also, oh Mist, ich bin ein Käfer, na, was mache ich denn jetzt? Und wie gesagt, dieses Wort hat sich dann aufgrund von Kafkas Geschichten herausgebildet. Eine Situation ist Kafkaesk. Und da ich persönlich ein großer Fan von Kafka und seinen Geschichten bin, fand ich das besonders schön, besonders bei dieser Hotelszene mit der Figur von Cillian Murphy quasi nachzuempfinden oder mir vorzustellen, wie wäre das, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, du bist in einem Traum und jetzt akzeptier das. Da passieren komische Dinge, da werden Leute erschossen, die sind aber nicht wirklich tot, weil das sind ja Leute aus deinem Unterbewusstsein. Oder was du bei Kafka ganz oft hast, ist so eine anonyme Masse von Menschen, von denen du nie weißt, was du von ihnen zu erwarten hast. Und das wird ja zum Beispiel das Unterbewusstsein des jeweils Träumenden wird ja dargestellt durch die Menschen, die durch den Traum laufen. Und immer wenn irgendwas Komisches passiert, dann bleiben einander völlig fremde Menschen auf der Straße plötzlich stehen und drehen sich um und gucken den Störenfried quasi an. Und das sind so Sachen, die mich ungeheuer an Kafka erinnert haben.
Christopher Nolan ist ein Riesenfan von Stanley Kubrick, das ist kein Geheimnis. Und auch in diesem Film gibt es einige Szenen, die von Kubrick-Film inspiriert sind, ganz besonders 2001 Odyssee im Weltraum.
Ja, die Szene, wo es einen natürlich anspringt, ist die Szene im Traum, wo Cillian Murphy dann den Safe öffnet und dahinter seinen Vater in seinem Krankenbett liegen sieht. Das sieht genauso aus wie die Szene am Ende von 2001 Odyssee im Weltraum. Bis hin zum Kachelboden. Gut, bei Kubrick sind die Kacheln weiß, bei Nolan sind sie jetzt schwarz, aber das ist einfach fast eine 1:1 Entsprechung dieser Szene. Ich glaube, das ist einfach nur eine Erinnerung an diesen Film sein soll, eine Hommage.
Ja.
Ja.
Diese Verfolgungsjagd im Schnee ist eine Anspielung auf die frühen James-Bond-Filme mit Sean Connery.
Es gibt auch einen ganz bestimmten, auf den er anspielt.
Im Geheimdienst ihrer Majestät.
Genau, wo es auch so eine berühmte Verfolgungsjagd auf Schneemobilen gibt.
Ist allerdings nicht mit Sean Connery, sondern mit George Lazenby. Der einzige Film mit ihm als James Bond.
Dann muss ich dich noch kurz korrigieren, der arme Kerl heißt Lazenby und nicht Lazenby.
Eine große Inspiration von Nolan ist natürlich auch das luzide Träumen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was luzides Träumen ist?
Ich habe das schon mal gehört, aber warum erklärst du es uns nicht?
Ein luzider Traum ist ein Traum, wo der Träumer genau weiß, dass er träumt. Das ist eine Technik, die man sich antrainieren kann. Das braucht relativ lange. Es fängt irgendwie an damit, dass man ein Traumtagebuch führt. Es gibt sehr, sehr viele Studien darüber, dass man sich das antrainieren kann. Auch während man luzide träumt, gibt es Tests, die man durchführen kann, dass man träumt. Also ähnlich wie der Kreisel bei Inception. Der Vorteil ist, dass man ganz bewusst seine Träume steuern kann. Und es gibt Studien darüber, die besagen, dass Leute, die luzide träumen, kreativer, erfrischter und energiegeladener aufwachen.
Bra! Deception.
Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Luzides Träumen? Das ist ja wundervoll. Lasst uns alle in meinem Traum treffen. Dann können wir an den Strand gehen und Cocktails trinken. Was ist los?
Bra!
Wir gehen jetzt noch eine Ebene tiefer.
Ich bin der festen Überzeugung, weil ich ein Harmoniemensch bin, dass es ein Happy End ist. Kurz nachdem dieses Bild weggeschnitten wird, fällt der Kreisel um.
Weil er ja auch nicht komplett gerade bleibt. Ja.
Nein, er fängt an, ein bisschen zu wackeln.
Ja.
Nicht nur, dass ich mich darauf berufe, ich will es auch einfach so. Ich möchte, dass er es geschafft hat.
Trotzdem sieht man es nicht.
Ja, trotzdem sieht man es nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, er hat es geschafft.
Es gibt so ein paar Dinge, die ich auch verstehen kann, warum man sagt, das Ganze ist ein Traum. Dom darf nicht in die USA einreisen. Das erfahren wir im Film. Wir erfahren, dass er angeblich seine Frau umgebracht hat. Wir sehen, wie sie in den Tod gesprungen ist. Sie springt von der anderen Seite des Hotels in den Tod. Das wäre relativ einfach nachzuweisen, dass er nicht am Tod von seiner Frau beteiligt ist. Warum können die Kinder nicht zu ihm kommen, wenn er nicht in die USA einreisen darf? Er hat Kontakt zu seinem Schwiegervater, der offensichtlich seine Enkelkinder in den USA besuchen darf. Wieso kann er die Kinder nicht einfach nach Europa bringen oder dahin bringen, wo Cobb sich gerade befindet? Das sind alles so Dinge, die ich ein bisschen strange finde.
Was dann allerdings für den Film spräche, wäre, dass man ihm so eine Schwäche durchaus verzeiht.
In der Tat, ja.
Ich sehe das genauso wie Paddy. Immer wenn ich darüber was gelesen habe, dann war das für mich so ein Versuch, irgendetwas da rein zu interpretieren, was der Film nicht hergibt. Und der Film ist vielschichtig genug, finde ich. Er hat genug verwirrendes Material, über das man lange nachdenken kann. Aber dass das Ende nun, dass der möglicherweise doch nicht umfällt. Ah, aber es könnte doch sein. Ich dachte mir, nein, kann es nicht. So.
Okay, das Ding wäre ja auch einfach, dass er es vielleicht nicht aus dem Limbo rausgeschafft hat. Deswegen der Kreisel sich weiter dreht.
Aber ich dachte, du hättest irgendwie da noch eine andere Meinung zu
gehabt. Aber natürlich.
Aber natürlich.
Dann bitte.
Es ist völlig irrelevant, ob der Kreisel sich dreht oder nicht.
Ja.
Es geht darum, dass Dom es geschafft hat, sich von dieser Schuld loszulösen und dass er es geschafft hat, sich mit Mel auseinanderzusetzen und es abgeschlossen hat. Und es ist egal, wo er sich befindet, Hauptsache, Er ist glücklich.
Das finde ich spannend und gleichzeitig total herzrührend.
Michael Caine hat das Drehbuch gelesen und gesagt, ich verstehe nicht, wann ist Traum und wann ist Realität. Und Christopher Nolan hat zu ihm gesagt, überall, wo du drin bist, ist Realität.
Wenn das so ist, dass jede Sequenz, in der Michael Caine drin ist, Realität ist, dann beantwortet das ja eigentlich die Frage des Endes.
Ja, ja.
Das ist ja krass.
Genau.
Paartherapie mit Dr. Love. Der Therapeut, dem die Pärchen vertrauen.
Grüß die Hand, meine Damen, und einen recht herzlichen guten Abend, meine Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Paartherapie mit Dr. Love. Ich bin Dr. Love und ich bin natürlich auch heute wieder für Sie da. Wir haben eine weitere Zuschrift erhalten und heute kommt sie vom lieben Arthur. Grüß dich, Arthur. Arthur schreibt mir, lieber Dr. Love, ich weiß, dass solche Dinge nie gut ausgehen, aber ich kann es nicht mehr leugnen. Ich habe mich in meine Arbeitskollegin verliebt. Na, schau. Ariadne, na, schöner Name. Überall sehe ich sie, sogar im Traum. Der Gedanke, sie zu küssen, gibt mir den Kick, doch ich traue mich nicht, ihr zu sagen, was ich empfinde. Bitte helfen Sie mir. Liebe Grüße, Ihr Arthur. Lieber Arthur, auch an dich erstmal ein großes Dankeschön dafür, dass du dich getraut hast, mir zu schreiben. Das ist der erste Weg zur Besserung. Und was soll ich da sagen, Arthur? Liebe am Arbeitsplatz, wer kennt es nicht? Wenn du mich fragst, hast du keine große Wahl dabei. Wenn du wissen willst, wie sie fühlt, dann musst du es ihr sagen. Kommunikation ist das A und O. Wenn ihr gemeinsam arbeitet, dann lad sie doch einfach mal unverbindlich auf ein schönes Getränk ein. Vielleicht macht sie euch schick, geht gemeinsam in eine schöne Hotelbar und dann sag's ihr einfach. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Vielleicht sogar auch den Kick, den du dir so sehr wünschst. Lieber Arthur, hier von Dr. Love, alles Gute für dich. Bussi, Papa.
Bra! Die drei von der Planke. Züge. Du wartest auf einen Zug. Ex und Hopp. Hoppe, hoppe, Reiter.
Wer hoppelt so spät?
Wenn er fällt, dann weiter. Weiter weiß ich nicht.
Mein Name ist Hase.
Häschen in der Grube. Wer anderen eine Grube gräbt?
Der hat ein Grubengrab gerät.
Wie war das mit der Bratwurst? Du meinst das Bratwurstbratgerät?
Pfannen haben Stil.
Stil ist nicht das Ende einer Pfanne. Pfannkuchen sind meine Spezialität.
Ich habe mich auf Träume spezialisiert.
Träume sind Schäume. Schau mir in die Augen.
Aber küssen verboten.
Verboten küsst es sich am besten. Am besten wir kehren zurück.
Zurück in die Zukunft?
Zurück zum Zug. Der Zug ist abgefahren.
Na dann. Gute Nacht.
Bra!
Bam, 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 bam.
Elfriede und Gisela.
In Traumhochzeit.
Ja?
Ei, Elfried.
Ei, Gisela.
Hab ich dich geweckt?
Wieso? Ist doch Montagmittag.
Es ist Mittwoch früh.
Ei.
Jo.
Und?
Ich muss dir was erzählen. Ich hab ganz was Schönes geträumt.
Hat der fesche Hans bei der Gymnastik sein Bauchweckhose ausgezogen?
Nein! Och, Elfried, du liederliches Ding, du. Ich hab geträumt, ich hätte geheiratet.
Ei, das hast du doch zum dritten Mal schon 1952.
1952 war das aber nicht schön.
Ach ja, der Herbert.
Ja, der Franz.
Schlimm.
Schlimm. Jedenfalls, ich hab geträumt, ich heirate James Dean.
Wen?
Im Traum warst du James Dean.
Du hast Wasser in den Knien.
Och, Elfried, ich war so glücklich wie zuletzt als junges Ding.
Und er wusste nicht, was er tut.
Du alter Schabrack.
Du musst mich lieben, so wie ich bin.
Hätte mir das auch geklärt.
Bam, 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 bam.
Elfriede und Gisela.
Bra!
Der Tipp zum Schluss. Wenn ihr Inception mögt, dann gefällt euch vielleicht auch Vanilla Sky oder das spanische Original Öffne die Augen, abre los ojos. Und vielleicht auch The Cell oder die Serie Awake. Alle beschäftigen sich thematisch mit den Möglichkeiten und Abgründen des Unterbewusstseins. Das war die zweite Episode von Piratenplausch. Wenn sie euch gefallen hat, dann sagt es weiter und gebt uns gerne Feedback. Ihr könnt uns mittlerweile hören auf Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts und Radio Public. Weitere Plattformen werden demnächst folgen. Wir haben auch einen Instagram-Kanal und eine Facebook-Seite. Wir hören uns wieder nächste Woche beim Piratenplausch. Bis bald.
I understand Inception really well. I understood Inception before anybody else did. Believe me. Nobody understands Inception like me. I'm the best guy. I'm absolutely an expert. I'm totally confident that it is about dreams. Bruh.